Was ist los? Müssen wir reden? Kannst losgehen?
Vor allem müssen wir reden.
Jetzt schon?
Ich weiß gar nicht, in welche Kamera ich gucken muss. Kamera 1, 2, 3, alle laufen. Hallo, liebe Freunde. Und herzlich willkommen auf dem besten Kanal. Ich glaube, den YouTube Deutschland ist ein bisschen untertrieben, den YouTube weltweit zu bieten hat. Nämlich die Filmfabrik. Wir sind wieder mal live und haben heute... Freunde, also mein lieber Mann, wir haben schon viel erlebt hier. Aber was hier heute am Start ist, ist eine Wuchtbrumme der Filmwelt. Welt, sage ich mal, der deutsche Filmwelt. Wir haben heute nämlich einen brutalen, ein paar Minuten zu spät, Frauenbeauftragte der Filmfabrik, der
ist okay.
Sag ich mal, Sachen einfallen, die eben nicht jugendfrei sind. Wir haben heute, wie gesagt, den Manu dabei. Manu ist ein, ich glaube, das kann man ruhig sagen und nie bei dir das Wort passender, ein Multitalent, meine Freunde. Manu ist nämlich nicht nur musikalisch, sehr aktiv und ich würde fast sagen talentiert. Nein, er ist auch filmisch nicht minder begabt, denn Manu hat sich gedacht, ich bin zu alt für YouTube, Freunde. Ich bin zu alt, ich hätte das sehr gerne viel früher alles gehabt, gab es aber nicht und musste deswegen Umwege nehmen, Umwege, Umwege. Umwege, die, glaube ich, viele Wege pflastern auf dem Weg in den Filmjournalismus. Und genau darüber wollen wir heute nämlich reden. Was macht man eigentlich, wenn man Bock hat, tatsächlich seine Meinung über Filme kundzutun und nicht gerade die Möglichkeit hat, den weltbesten Filmkanal der Welt als Plattform zu nutzen, nämlich die Filmfabrik, genau, das vergesse ich immer wieder. Und Manu hat dann nämlich da so ein etwas extravaganteres, oder so ein, gemacht und erzählt uns das nachher. Erstmal wollen wir ihn natürlich auch ein bisschen kennenlernen, das heißt, wir mit unseren Laptops hier wiegen uns in Sicherheit,
während
du uns vielleicht ein bisschen erzählst, erstmal, wer du überhaupt bist und warum.
Also, ja, das ist jetzt dieses Internet, ne?
Was das ihr, ist das Internet, genau.
Was ihr crazy jungen Leute so macht, ne?
Diese
YouTubes und Tinder, Grinder.
Ganz so, genau, ja. Viel Grinder auch.
Okay.
Viel Grinder.
Viel Grinder. In Köln viel Grinder.
Deswegen musstest du die Hose auch wieder anziehen.
Natürlich. Ja, ich bin der Manu, ich bin 19 Jahre alt. Und meine Hobbys sind Reiten, Schwimmen und Lesen. Nee, natürlich nicht. So, ich bin, ja, Filmredakteur. Oder viele werden das vielleicht auch unter Filmkritiker einordnen. Das ist vielleicht so der Begriff, den der jetzt hier für die Community geläufiger ist.
Da haben wir dann wahrscheinlich gleich schon die erste Diskussion, ab wann ist man denn überhaupt Filmkritiker und was macht ein Filmkritiker aus? Aber wir
das
wollen
alles erklären.
Sehr gut, kommen wir gleich zu. Erzähl erstmal weiter.
Was ich so mache, wie ich da hingekommen bin oder was?
Ich weiß es natürlich, weil wir mehrere Vorgespräche hatten über Wochen hinweg. Wir haben
Casting.
Natürlich sondiert, wir hatten diverse Castings, deswegen die Couch. Ich weiß das natürlich, aber die Leute wissen natürlich nicht. Du bist Redakteur, du bist aber auch Freier, glaube ich, ist das richtig? Ein Freijournalist
genau.
Und schreibst für verschiedene Medien.
Genau, ich erzähle erstmal, also ich bin Studierter, ja, ich bin Diplom-Technikjournalist.
Okay. Und das ist im Prinzip schon die Barriere für 99% der Leute. Also unsere Zuschauer können oft nicht lesen und auch nicht schreiben und deswegen ist das schon die Hürde.
Oh, da sind jetzt viele aus dem Chat rausgegangen, auf jeden Fall.
Da sind viele direkt raus, ja.
Ja, also deswegen, also ich habe das gelernt, also zumindest so das Schreiben, das Schreibhandwerk habe ich tatsächlich gelernt in einem Studium. Und das muss man natürlich nicht machen, das kann man aber machen. Mhm. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, so, ey, ich gucke ja unfassbar viele Filme und ich finde Filme so richtig geil. Also, dann habe ich viele Blogs gelesen.
Aber wir reden von Spielfilmen, normalen Spielen, die im Kino auch laufen.
Und auch Pornografie natürlich, aber ich wollte über die Spielfilme schreiben. Und vor allem das Horrorgenre hat es mir angetan, da können wir nachher natürlich noch drüber sprechen.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, ja, hier, diese ganzen Blogs, die ich lese und diese ganzen Seiten, die ich besuche, hey, ich könnte das auch mal machen. Ich könnte ja auch mal versuchen, mich ein bisschen analytischer mit Filmen zu befassen und dann halt darüber zu schreiben. Und dann habe ich einfach angefangen, einen Blog zu schreiben.
Okay.
Und irgendwann...
Gibt es den noch?
Den gibt es noch. manumind.de. Gibt es tatsächlich.
Da werden wir gerne in die Infobox hauen.
Klar. Ja, sehr gut.
Aber kostet, ne?
1000 Mark.
Auf jeden Fall. Natürlich.
Und Insider, den jetzt die Community nicht versteht, macht ja nichts. Auf jeden Fall schreibe ich jetzt mittlerweile für Deadline das Filmmagazin. Das ist sowohl Print als auch online kommt das raus. Und das ist halt so spezialisiert auf Horror, Sci-Fi, Fantasy, so Nischenkino auf jeden Fall. Und da sind wir, ich glaube, somit die größten in Auflage von 20.000.
Cool.
Wie gesagt, dann geht man so zu Pressevorstellungen, bekommt DVDs, Blu-rays zugeschickt. Und dann,
das dürfen die alles gar nicht wissen, dass wir das alles kriegen. Die denken, wir zahlen hier teures Geld, um sich die Filme vorher anzuschauen.
Natürlich. Und dann schreiben wir darüber, wie gesagt, sowohl fürs Printmagazin, es kommt alle 2 Monate raus, oder halt auch online. Da haben wir auch eine Seite und ja. Da bin ich am Start und das macht total Spaß, weil das halt eine sehr coole Redaktion ist. mit sehr viel verschiedenen kreativen Köpfen.
Mhm. Und hattest du auch dieses Gefühl, was, glaube ich, auch viele von uns hier hatten, die wir hier sitzen und die Filmfabrik machen, es gibt so viel Zeug da draußen im Internet, was sich um Filme und Serien dreht, ich kann das besser.
Ja. Oder? Stellen Sie keine geschlossenen Fragen. Nein, natürlich. Ja, das ist natürlich die erste, das ist so die Initialzündung, dass man denkt so, ja, okay, ist alles ganz cool oder teilweise. Ich kann ja mal sagen, wie ich zu Deadline gekommen bin. Mhm. Ich habe mir das Magazin tatsächlich auf dem Flug nach Portugal geholt. So am, was ist denn, am Flughafen-Kiosk.
Ja.
Habe ich gesehen, ach, geiles Cover, hier schön Horrorfilme, okay, lese ich mal. Fand es total cool, also geile Themen, geile Filme, die besprochen wurden. Ich so, ja, das findet man auch nicht in jedem Magazin. Und dann habe ich das gelesen und habe gedacht so, ja, ey, das kann ich bestimmt auch. Und manche Sachen, jetzt ohne die Kollegen natürlich schlecht reden zu wollen.
Die sind ja alle schon längst weg.
Inzwischen genau, die, wo ich gedacht habe, ich könnte es vielleicht ein bisschen besser. Nein, das hat mich auf jeden Fall angespornt und dann habe ich mich da beworben und die habe ich dann auf meinen Blog verwiesen. Mhm. Und dann haben die gesagt, okay, weißt du was, eigentlich suchen wir gerade gar nicht, aber scheinst ein cooler Typ zu sein. Krass, und schreibst ganz gut. Wenn du willst, bist du ab nächster Ausgabe dabei.
Geil.
Und dann bin ich jetzt seit 5 Jahren, dann bin ich am Start.
Krass, also genau eigentlich das Gegenteil von dem, wie wir hergekommen sind. Wir wollten nicht und die haben gefleht.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Sag mal, und das war, hat ja auch gepasst, weil deine privaten Interessen sich dann praktisch damit gedeckt haben, was dann auch so im Magazin war. Weil du bist privat und damit merkt ihr natürlich, wie ich hochprofessionell jetzt den Haken und den Bogen schlage, auch schon eher in der Richtung Horror unterwegs, Richtung Sci-Fi, so, oder würdest du sagen, dass dir das in dem Moment fast schon egal war, Hauptsache irgendwas mit Filmen?
Nee, also egal war es mir jetzt nicht. Mhm. Hätte man ja auch für andere größere Magazine vielleicht schreiben können, obwohl es dann natürlich sehr viel schwerer ist, da reinzukommen. Das ist nämlich, also falls jetzt jemand da fragt, Interesse, der Weg dahin. Ne? Bei mir ist es halt so gelaufen und da war ich halt prädestiniert, um halt über solche Filme zu schreiben, weil so hat auch meine Sammelleidenschaft angefangen. Okay. Ne? So mit 12, 13 fängst du an, irgendwie intensiver Film zu gucken. Und dann habe ich mir auch Filme gekauft, ne, damals noch VHS. Ich weiß nicht, ob die Community noch weiß, was das für ein Format ist. Kommt jetzt aber wieder. Jetzt wird es wieder interessant, weil die Retro-Trend.
Das sind diese Laserdiscs, oder?
Sogar noch davor. Dann habe ich erstmal alles auf VHS gesammelt, dann habe ich alles auf DVD gesammelt und jetzt auf Blu-ray umgestellt. Und das ist die letzte Umstellung.
Dazwischen aber noch HD-DVD natürlich noch ganz viel.
Ich hatte tatsächlich welche.
Nein, das ist kein Scheiß. Du bist der eine, der da diese drei.
Ach, du bist das. Ach, du bist das. Du warst das.
Ja. Es gab mal so einen Adapter für die Xbox. Für die Xbox 360
gab es so einen Adapter HD-Laufwerk. Und den gab es mir irgendwann für 30 Euro, weil das keiner gekauft hat.
Echt?
Ja? Und da gab es, ich habe es mir echt nur gekauft, weil es halt damals
Mad Max 2. Gab es
nur auf HD-DVD
in der Uncut-Version. Das war damals so.
Das ist ein legitimer
das
Grund.
Das ist Deep Knowledge. Das ist Deep Knowledge tatsächlich, ja. Und, aber hast du mehrere tatsächlich?
Ich hab die nicht mehr. Ich habe die auch verkauft. Okay. Ne? Ich hatte noch Training Day und so ein paar andere Filme. Ich hatte ja so 8 bis 10 Stück hatte ich tatsächlich.
Ne? Das ist verrückt, ne? Das ist ja auch so ein ähnliches Phänomen wie die Minidisc. Weil
hab ich auch
das gehabt. Hatte ich tatsächlich auch. Das kann man vielleicht nicht noch dazu. Und du machst ja auch Musik.
Ja.
Und deswegen ist dir das ja wahrscheinlich auch nicht fremd. Als alle auf MP3-Player umgestiegen sind, da gab es diese noch als Sticks, ne? Dass man ne? Mit meistens 128 MB, wir reden von Megabyte noch. Ne? Ich hatte dann so einen von Sony, das hatte ich von meinen Eltern geschenkt bekommen, richtig mit Adapter, den stellst du in das Ladegerät geht am PC, so wird das übertragen. Heute gehst du nach Hause, synchronisiert dein iPhone automatisch schon mit deinem, das ist echt verrückt. Und dann hatte ich auf jeden Fall auch einen Sony Minidisc-Player, wo du dir so Minidiscs zusammen und ich kam mir so cool vor, weil ich mir halt Minidiscs zusammengestellt und dachte mir so, oh, gute Laune, das ist für gute Laune, dann machst du da so fröhliche Musik drauf, das ist für schlechte Laune, da machst du halt Dietrich-Songs drauf und so weiter. Und beschriftest das so und dann vor allem dieses Nachladen, das hatte was von so einer Waffe und das
auf war mega Fall. Cool.
Und dann, paar Monate später, vorbei der Traum.
Dann war MP3.
Dann war,
das ja, Geile war, dass halt, ich hatte auch noch einen Discman. Hast du auch einen Discman
klar,
gehabt?
Discman,
wo man halt die CDs.
Bis heute tatsächlich.
Ja, krass. Genau, und Discman die alten Discmans sind immer gesprungen. Wenn man die in der Tasche hatte und so, dann sind die halt gesprungen. Und dann gab es irgendwann mit Antischock, ganz genau.
Das weiß natürlich unser. Du musst ja. Rafa ist im Prinzip das, was du für Filme und Musik bist. Ist Rafa für Gaming. Der hat sich so Konsolen zusammengelötet selber und dann irgendwie hat er sich eine Super Nintendo 360 4 selber gebaut aus verschiedenen Ersatzteilen von Gameboys und so. Deswegen ist das auf jeden Fall ein absoluter Technik-Freak auch. Was ich da. Disney hatte ich auch. Hattet ihr noch Walkman? Oder, also,
ja, tatsächlich
nein. Sony Walkman.
Hier ist nämlich, wahrscheinlich schon die Altersgrenze, weil viele werden es gemerkt haben, du bist nämlich gar nicht 19, du bist 23, das kann man nicht, glaube ich, sagen. Und deswegen viel älter, als du hier behauptest. Walkman hatte ich tatsächlich auch nicht. Aber Walkman war auch Sony, ne?
Ich hatte, ja, also war...
Diese Man-Ding war die, ja alles von Sony.
Die behaupten zumindest, dass sie den ersten Walkman entwickelt haben. Das ist zumindest das Gerät, was damals so total in war. Jetzt sind wir so voll im Retro-Thema, ne? Aber ist auch nicht schlimm.
Ist geil.
Ich hatte tatsächlich
Schau dich um.
Auf jeden Fall. Ich hatte diesen roten Sony Walkman. Also der heute, wenn ich hier noch hätte, ich glaube, so für diese ganzen Sammler und so, wäre der, glaube ich, ein paar Mark wert.
Ja, Gameboys vor allem auch, ne? Ja. Also diese alten Retro-Gameboys. Die sind... Gut, aber zurück zu der Filmgeschichte. Genau, und dann bist du da schon seit sage und schreibe 5 Jahren.
Wahnsinn. Seit 5 Jahren, genau.
Würdest du denn sagen, weil das ist, glaube ich, eine Frage, die mich zumindest sehr beschäftigt, und ich glaube auch viele da draußen, würdest du denn sagen, weil du ja auch meintest, dass du Journalismus studiert hast, richtig? Mhm. Würdest du sagen, dass sich das ausgezahlt hat oder dass du auch ohne das Studium genau da gelandet wärst, wo du jetzt bist?
Nee, also ich wäre nicht da gelandet, wo ich bin. Ich hätte es auf jeden Fall, wenn ich es jetzt machen würde, würde ich es wahrscheinlich anders machen. Würde es wahrscheinlich besser angehen, also cleverer.
Gut, aber das sagt man ja immer.
Genau, also, weil jetzt bin ich halt schlauer. Ich wusste damals noch nicht, dass mich das so interessiert, dass ich halt da so Bock drauf habe, das wirklich so, zu so einem großen Teil meines Lebens zu machen. Mhm. Aber was auf jeden Fall geholfen hat, und das finde ich auch unterscheidet, das klingt jetzt so ein bisschen arrogant, aber ganz ehrlich, wenn ich mir manche andere Texte durchlese, über andere zu lästern, wenn ich mir manche Texte sowohl online als auch in Printmagazinen manchmal durchlese, da frage ich mich, wer das freigegeben hat, wer das Korrektur gelesen hat und vor allem, wer das formuliert hat. Ne? Klar, man kann immer mal Scheiße formulieren, Satz umgestellt
meistens
oder so.
Meistens eine und dieselbe Person.
Das ist und manchmal in dem Bereich tatsächlich der Fall.
Ja.
Und da denke ich mir manchmal so, ach nee, ist qualitativ teilweise nicht so gut. Ne? Nicht, dass alle anderen schlechter sind, aber ne, es gibt durchaus viele Sachen, wo ich sage, sehe ich kritisch, könnte man mal ein bisschen pimpen. Und da hat mir halt so das wirklich geholfen, mit den Professoren, ne, Texte auseinanderzunehmen, ne, zu analysieren, zu gucken, wie schreibt man, wie verfasst man. Hat auch meinen diese ganzen Praxissemester musste ich machen, Praktika habe ich gemacht, die natürlich dann auch nochmal so...
Allein, dass du den Plural von Praktikum kennst, zeichnet dich schon aus, Journalist zu werden. Das ist heutzutage ja leider nicht mehr selbstverständlich.
So oft
also ein Johannes wüsste das zum Beispiel nicht.
Lass doch mal den Johannes.
Oh, da muss man auch mal die Buddha beim Fisch nennen.
Wahnsinn. So oft aber tatsächlich, das ist wirklich so oft, wie ich von Leuten mit Abitur Praktikas höre oder so.
Ja, ja.
Es ist halt echt viel. Auch ganz gut ist übrigens Kommatas.
Oh,
nice. Finde ich auch sehr, sehr schwierig ohne, aber gut, meine Lingualaffinität ist, glaube ich, hier schon breit genug thematisiert worden. Aber das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen Honig in die Ohren, ne? Mit dem Manu
zu gehen.
Oder Honig ins Haar oder auch in Schritt, so ein bisschen. Das heißt aber, also.
Ist das nicht Honig im Kopf?
Das gibt es in Hollywood jetzt übrigens, ne? Honey, Head Full of Honey mit Nick Nolte in der Dieter Hallervorden-Rolle.
Ja. Und Matt Dillon.
Und Matt Dillon als Til Schweiger und Til Schweiger als Regisseur, glaube ich sogar. Oder? Ja. Zumindest ist er Produzent.
Ja, doch, doch, ja, ja, genau.
Wahnsinn, oder? Und kommt
unser Mann in Hollywood.
Unser Mann in Hollywood nach Ralle Möller.
Ralle
Möller. Kommt raus im November in 2 Kinos, eins in New York, eins in L.A., so gefühlt tatsächlich. Kommt vielleicht auch in Deutschland. Ich bin so ein bisschen raus, aber jetzt in dem Moment bin ich wieder drin. Und zwar, du hast also du sagst, rein zum Schreiben, also rein technisch, rein handwerklich, ist das schon...
Hat mir das was gebracht, definitiv. Ich würde jetzt, das heißt nicht, dass das für andere Leute genauso ist. Mhm. Ne? Also ich kenne auch viele Kollegen von mir, die haben das überhaupt nicht gelernt, ne? Oder nicht studiert. Was hilft, ist auf jeden Fall, sind Praktika in Redaktionen. Was hilft, sind Volontariate zum Beispiel.
Okay. Ja,
da muss man durch. Auch nachdem ich das Studium fertig hatte, haben viele gesagt, mach noch ein Volontariat.
Mhm.
Habe ich aber nicht eingesehen, weil ich gedacht habe, so, ich war jetzt 13 Jahre in der Schule, noch 4 Jahre studiert. Ich will jetzt mal langsam arbeiten. Ne?
So,
was soll das? Soll ich nochmal in die Lehre gehen? So, ne? Das war mir dann zu viel. Aber würde ich durchaus Leuten empfehlen, ne? Wenn sie halt schon relativ früh wissen, ne? So, ich will das machen. Wenn jetzt Leute aus der Community in der Schule sind und das noch irgendwie machen wollen, macht ein Praktikum in den die haben noch so ganz viele Ferien, die Schüler. In irgendeines von den Ferien werden die ja schon bestimmt Zeit finden. In irgendeine Zeitung, irgendeine Zeitschrift, irgendein Online-Ding werden die auf jeden Fall was finden. Das hilft, wenn andere Leute die Texte auseinandernehmen. Das tut vielleicht auch manchmal weh, ne? Wenn man sagt von wegen, ich habe mir voll Mühe gegeben.
Mhm.
Aber das schult. Einfach, wenn jemand anderes das nochmal sieht, der Ahnung hat und er sagt, so, der Text funktioniert so nicht. Fass dich kürzer oder formuliere das mehr aus und es ist auch einfach gut so für die Eloquenz, dass man einfach ja, mehr verschiedene Wörter benutzen kann.
Würdest du denn tatsächlich sagen, dass man auf jeden Fall was findet? Weil ich habe nicht das Gefühl, das ist unabhängig von der Branche, aber ich kann mir vorstellen, dass es bei Medien, also im journalistischen Bereich, verstärkt auch so ist, dass man eher nicht Schüler nimmt, sondern tatsächlich schon Leute, die irgendwie was auf dem Kerbholz haben, zumindest mal im Studium schon sind. Weil ein Schüler gerne mal dafür missbraucht, will ich jetzt nicht sagen, aber
je früher,
zweckentfremdet wird, da Kaffee zu kochen und irgendwas zu kopieren.
Ja, das mag sein natürlich, aber da kann man schon mal ein paar Steine ins Brett werfen, so für später. Ich meine, wenn einer das jetzt schon weiß, ne? Oder wenn einer jetzt 18 ist oder hat Schule, ist mit der Schule fertig.
Oder 18 ist gerade dabei, die 9. Klasse zu beenden.
Genau, mal. Zum Beispiel zum dritten Mal die 9. Klasse. Dann, also auf jeden Fall unbezahlte Arbeitskräfte oder gering bezahlte Arbeitskräfte wird es immer in den Medien geben und da wird man immer was finden, ne, wenn man wenig oder nichts verlangt, ne, seine Arbeit anbietet. Das ist leider auch ein Problem. Das ist ein Problem, was bei uns im Studium auch angesprochen wurde. Aber es geht halt nicht anders. Man muss irgendwie versuchen, irgendwo mal einen Stein ins Brett zu werfen und
Fuß in die Tür zu kriegen.
Fuß in die Tür zu kriegen
und dann Lachs halt zu beizen.
Genau. Und dann muss man halt
in die Halle zu werfen.
Gucken. Oder halt machen. Ne? Das Wichtige ist auch machen. Blog zum Beispiel. Zu machen. Heutzutage, bitte?
Eine Wurst zu machen.
Lass dich nicht irritieren.
Das kann man auch mal groß machen, klein machen, alles Mögliche. Nee, heutzutage hat man ja viele Möglichkeiten. Ne? Setzt du dir eine Seite auf, was weiß ich, ich will jetzt keine Werbung machen, aber gibt es ja viele Tools, die man da benutzen kann. Dann machst du halt einen Blog. So, mir hat das geholfen, die haben das gelesen. Oh ja, ist cool, was du machst.
Das ist ja irgendwo auch ein Ventil, ne? Du kannst dich selbst ausdrücken.
Natürlich. Oder machst halt einen YouTube-Kanal oder so. Kannst du ja, oder andere, es gibt ja auch nicht nur YouTube, auch andere Videoportale, was weiß ich.
YouTube ist schon cool, also bleib mal hier.
Ja, genau. Nee, also auf jeden Fall
kann man ja alles machen. Habt ihr irgendwann mal jemanden, der gehört, hey, hallo, ich habe einen Vimeo-Kanal oder so? Also niemand, hey, ich habe einen MyVideo-Kanal oder so. Also das macht ja, sagt ja keiner.
Ich fand Dailymotion echt cool.
Ich habe einen Dailymotion-Kanal. Ich habe einen Clipfish-Kanal. Hey, ja, ich versuche mich gerade mit meinem Clipfish-Kanal im Markt zu positionieren. Das sagt ja keiner.
Nee. Also was ich damit sagen wollte, ist einfach nur, es wird schon eine Möglichkeit geben, irgendwo Content zu platzieren. Und ansonsten versuchen, so früh wie möglich irgendwo reinzukommen.
Also machen ist auf jeden Fall dein Tipp.
Definitiv.
Das ist Wahnsinn, von wie vielen Leuten aus wie vielen verschiedenen Branchen man genau das als Tipp hört. Das ist irgendwie das, was mich immer von Exzellenz getrennt hat. Faulheit. Also das war stand immer zwischen mir und wahrer Größe. Hier gab es eine Frage aus der Community, die ich direkt an dich gerne weitergeben würde, weil du nämlich die als Einzige beantworten kannst von uns dreien. Und zwar, und damit steigen wir eigentlich dann fast schon so ein bisschen noch tiefer in die Filmgeschichte oder es geht um Filme. Die Frage ist, wie ist der neue Halloween-Film? Was die Leute nicht wissen, gestern hatten verschiedene Vertreter von verschiedenen Presseventilen die Möglichkeit, den Film zu schauen. Ich leider nicht, ich steckte im Zug fest, denn es gab eine Geiselnahme in Köln. Freunde, was soll man machen? So ist es nun mal. Manu war aber da und hat den Film gesehen. 2-3 Takte zu diesem Film von dir. Ich weiß ja schon, was du von ihm hältst.
Ja, also am liebsten würde ich gar nicht großartig über den Film sprechen.
Musst du aber.
Nee, einfach, weil ich fand den super schlecht. Ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht. Und ich habe schon nicht viel erwartet. Also das ist, ich weiß nicht, warum man solche Sachen immer wieder rebooten muss. Also ich weiß, warum es gemacht wird. Kohle ist halt immer der Grund. Ja. Und okay, abgesehen davon, der Film ist nicht fokussiert genug. Ist leider unfreiwillig komisch. An so ganz unpassenden Stellen.
Für einen Horrorfilm
sehr schlecht. Und vor allem, also er versucht auch teilweise witzig zu sein, das ist dann doof. Also da, wo ich lachen sollte, habe ich nur gedacht, so was zur Hölle macht ihr gerade?
Das ist immer ganz schlimm.
Ja. Und da, wo er total ernst sein wollte, da kamen die bescheuertsten Dialoge überhaupt. Und wir haben, also ich habe selten in einer Pressevorstellung so viel Lacher gehört. Nicht mal bei Komödien. Das ist schon krass. Bei
Komödien meistens nicht,
ja. Ja, und das ist schon krass. Und deswegen, also der hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum man hat ja gesagt, man fängt bei dem ersten Teil an, also ignoriert alles nach dem ersten Teil von John Carpenter. Ja, und es hat halt mal wieder bewiesen, dass die meisten Leute nicht verstehen, warum John Carpenters Film so gut ist, warum der funktioniert und warum man es einfach dabei hätte belassen sollen.
Und ich muss auch sagen, dieses ganze Franchise, aber mir geht es ehrlich gesagt mit Freddy Krüger und mit Freitag der 13. geht es mir da ähnlich. Da gab es ja dann irgendwann so viele Neustarts, Remakes und so weiter, dass ich habe mir mal tatsächlich diese ganze Halloween-Geschichte durchgelesen, also die nicht die Geschichte, sondern wie da die Filme waren. Als ich am Ende des Artikels war, wusste ich nicht mehr, wie es losging. Also
ja, aber das kann ich ja tatsächlich erklären, woran das liegt, weil halt jeder Regisseur da irgendwie immer so seine eigene Sache reinbringen wollte. Und gerade bei dieser Michael Myers-Mythologie ist das halt total bescheuert, dass die irgendwann versucht haben, diese Mythologie zu erklären. Mhm. Und haben dann da irgendwie so eine, versucht, so eine Geschichte zu erzählen. Und das hat hinten und vorne nicht gepasst. Es gab auch so diesen, das, im ersten Teil ist er ja gar nicht der Bruder von Laurie Strode, mhm, der Michael Myers. Im zweiten Teil wird das dann irgendwie gesagt, ne? In Age 20 wird es auch wieder aufgegriffen. Und jetzt in dem neuen wird auch nochmal explizit darauf verwiesen, dass es halt nicht so ist.
Mhm. Spoiler.
Ja, nee, das ist, glaube ich, eigentlich relativ bekannt. Aber naja, also es ist auf jeden Fall, also das ist total inconsistent, ne, wie ja, man im Englischen sagt. Die haben da einfach keine klare Linie drin. Und so zum Beispiel bei Jason von Freitag der 13. Das ist einfach, da fing das schon beim ersten Teil an, dass der irgendwann als Zombie-Kind da rausspringt. Ne? Kein Spoiler, ist ein uralter Film. Und damit konnten die einfach alles machen. Mhm. Ne, da ist kein Problem. Ja gut, schickst den halt, ne, hier Jason X, ist der halt im Weltraum. Okay, scheißegal. Ne? Wird er durch einen Blitz wiederbelebt und yeah, so. Ist egal. Ne? Nur mit Michael Myers hat man versucht, man hat immer fokussiert, ja, das ist nur ein Mensch. Obwohl eigentlich im ersten Teil es etabliert war, dass er so das Böse ist.
Na, und er ist ja in gefühlt jedem Film ist der, ist ja am Ende unklar, ist er nun tot oder nicht, so ja, ungefähr. Genau. Ne? Und dann ist er ja, wie wir ja nur wissen, nie richtig tot und jetzt ist er im Knast. Und ich finde das auch, also nicht, dass ich mich drauf gefreut hätte. Ich wäre gern reingegangen, um das tatsächlich zu schauen. Das hat, wie gesagt, einfach nicht geklappt, weil ich im Zug festgesteckt habe. Aber ich habe sowas tatsächlich auch leider befürchtet. Und gerade bei dir, du hast ja nochmal so ein bisschen anderen Zugang oder ein bisschen anderen Zugang zu dem Horrorgenre an sich, weil das ja, das magst du ja schon ganz gerne. Ist das dann... ein bisschen ärgerlich, gerade weil man so eine Reihe auch länger begleitet und Bock hat, dass das mal wieder gut wird nach diesen ganzen Fehlschlägen? Oder hast du schon gedacht, das wird eher Mist?
Ja, also wie gesagt, die Erwartung war schon nicht so groß. Vor 10 Jahren hätte es mich wahrscheinlich geärgert. Mhm. Mittlerweile ist das so, also ich habe mich natürlich beim Gucken geärgert. Ich wünschte einfach, dass es nicht so erfolgreich wird, dass sie das nochmal versuchen und nochmal weitermachen. So,
lass den doch jetzt einfach, dass man das sagen muss.
Ja. Genau, also lass das doch einfach jetzt mal so, wie das ist. Wenn ihr einen Horrorfilm machen wollt, dann denkt euch was Eigenes aus, ja, was Neues. Macht das zum Beispiel wie Yorgos Lanthimos, ja, so also ein bisschen Arthouse-Style, Killing of a Sacred Deer. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Für mich einer der besten Filme des letzten Jahres. Also 2017 war für mich Killing of a Sacred Deer und Blade Runner 2049. Auch die besten Regisseure zurzeit. Und also dann macht doch was Kreatives, Eigenes und nicht immer wieder Michael Myers auspacken. Holt nicht wieder den Freddy aus der Mottenkiste. Mhm. Das nervt mich langsam. Obwohl, ich bin Fan dieser Reihen so, und ich bin damit aufgewachsen, ich habe das alles geguckt, aber ist auch langsam mal gut. Wir haben das schon in allen Ausführungen gesehen.
Was sagst du zu Blumhouse und Jason Blum, der ja gerade auch so ein bisschen so das leuchtende Flaggschiff der Horrorgeschichte ist, ohne irgendwie sich an die ganz großen Studios zu ver...
Ja, so ein bisschen gespaltenes Verhältnis. Ich finde generell, die Idee ist halt gut und clever. Günstig produzieren, ne? Und aber auch...
So ein bisschen back to the roots, so fühlt sich das halt an, ne? Nur halt genau, aber technisch hochwertig trotzdem.
Genau, es sieht immer gut aus, mhm, also es sieht immer hochwertiger aus, als es... Also die Filme sehen immer teurer aus,
als sie waren. Ja. Mhm. Was ein Kompliment
ist. Absolut. Und sie spielen halt immer das Mehrfache ein. Ein Vielfaches spielen sie immer ein. Und das ist natürlich geschäftstechnisch sehr gut. Die Filme, finde ich, das ist immer so Hit and Miss, 50-50%. Mhm. Also ich stehe nicht auf diesen modernen Jumpscare-Horror. Mhm. Das ist mir zu wenig, wenn dann irgendwie, ja, ich erschrecke mich, weil es ein lautes Geräusch ist.
Ja klar, natürlich.
Das reicht mir nicht.
Das
ist zu billig. The Nun zum Beispiel, ne? Ist der von Blumhouse? Weiß ich gar nicht.
Das weiß ich auch nicht, habe ich aber auch nicht gesehen.
Unwissen? Egal, weiß ich nicht. Weiß vielleicht einer aus der Community. Bringt euch mal ein, Leute.
Das ist der Brody.
Stimmt, Brody. Klar an dich jetzt.
Der ist also den jetzt mal als Beispiel oder... für Filme, die ich dann nicht mag, die für mich nicht funktionieren, ne? Aber dafür haben sie zum Beispiel, haben die nicht auch A Quiet Place?
Corin Hardy, The Nun.
Meinst du Blumhouse? Na, Blumhouse hat zum Beispiel, also mit Get Out ging's.
Okay, Get Out, stimmt, das war auch so ein Ding. Mhm. Das finde ich halt cool, dass sie Jordan Peele da so die Möglichkeit gegeben haben.
Das
die
war auch total verrückt. Die
haben auch Shyamalan rehabilitiert, ne? Der hat nämlich auch da The Visit und sowas gemacht.
Aber war The Visit Rehabilitation, meinst du, für ihn?
Ich weiß nicht. Der ist nicht so gut, der Film, aber ist besser als alles, was er vorgemacht hat.
Naja, also Happening ist, glaube ich, auch von ihm, oder?
Ja,
war,
ja,
ist also,
furchtbar.
Katastrophe.
Da ist The Visit auf jeden Fall besser.
Okay, ja, gut, okay. Ja.
Finde ich.
Ja, doch. Ich wusste bloß nicht, ob das auch von ihm ist. Gut, also, klar, diese ganze. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mein persönlicher Bezug zu Horrorfilmen ist halt sehr, sehr gering, weil ich das Genre an sich jetzt nicht so, ich habe einfach zu viel Schiss tatsächlich.
Du, guck mich nicht an.
Ich habe tatsächlich einfach zu viel Schiss. Als ich noch damals in dunklen
Russland,
im dunklen Mittelalter, als ich noch so lustige Sachen gemacht habe wie Sneak Previews zu besuchen, bin ich da mal reingestoßen in den Film The Boy.
Oh, ja.
Hast du gesehen?
Ja, leider.
Hast du gesehen? Mhm. Oh, dann doch auf einmal. Hast du gesehen?
Was?
The Boy?
Nee.
Da geht's, also für alle, die nicht gesehen, da geht's halt um eine Puppe, die von ihren Großeltern, glaube ich, oder sind die Großeltern? Oder sind das die Eltern?
Ja, irgendwie so.
Wie ein Sohn halt behandeln, und die suchen halt eine Babysitterin, und weil die in Urlaub wollen. Und dann fahren die in Urlaub, und dann ist die Babysitterin in einem Riesenhaus mit dem Sohn, kommt da hin, und das ist aber eine Puppe. Die denkt, was ist da denn los? Und dann passieren halt
Dinge.
Verrückte Dinge. Ich fand den echt nicht schlecht.
Bis zum gewissen Punkt.
Ich fand den echt nicht schlecht bis zum gewissen Punkt. Also ich dachte, ey, ganz gut. Und ich, tatsächlich hat, aber dann kommt die Auflösung, die wir hier natürlich nicht verraten, und alles, diese Mystik so ein bisschen aufgebrochen auf eine ganz, ganz plumpe Art und auf eine wirklich mega plumpe Art und Weise. Und das finde ich so schade, und so geht mir, also ich finde, das ist der entscheidende Punkt, die Auflösung bei einem Horrorfilm. Ist oft wirklich der sogenannte Casus Knaxus, wie der Lateiner sagt.
Genau.
Das ist so schwierig, das dann so hinzukriegen, dass das alles, was das ganze Kartenhaus, was uns vorher mühselig aufgebaut hat, was zum Teil auch wirklich gut ist, das erkenne auch ich an, man sich das dann nicht mit dem Arsch alles einreißt. In den letzten 10 Minuten, was die 2 Stunden vorher passiert ist, das finde ich einfach mega schwierig. Hast du gute Beispiele? Also ich habe zum Beispiel, glaube ich, letztes Jahr, Frage stellen und dann den Gast nicht die Antwort geben, zu antworten.
Ist mal sehr. Your house.
Aber ich weiß, dass ich das einfach gleich vergessen werde. Es gibt diesen Film, Ghost Story, glaube ich, mit Martin Freeman, der kam 2000...
Ghost Stories.
Ghost Stories,
genau. Weil A Ghost Story gibt es auch noch.
Ah, Ghost Stories.
Das ist so ein Drama.
Genau, Ghost Stories. Die kam zeitgleich raus, genau.
Ja.
Ghost Stories mit Martin Freeman, mit diesen 3 Episoden.
Genau.
Ne? Fand ich gut.
Da finde ich die einzelnen Geschichten super spannend. Mhm. Vor allem die 2. finde ich gut. Da spielt dieser Junge mit, der auch bei Black Mirror in so einer Episode mitgespielt
Was
hat.
Was war die 2?
Den Jungen in dem Haus, wo die in den Wald fahren. Da fand ich die einzelnen Episoden gut. Mich hat so diese Rahmenhandlung am Ende, wo das alles zusammengeführt wird, das fand ich ein bisschen schwach. Also Martin Freeman spielt super.
Ja, fantastisch.
Er spielt ja auch verschiedene Rollen, wenn man das mal sagen darf. Und auch, spricht ja auch verschiedene Akzente, Dialekte.
Ja.
Und das ist wirklich fantastisch gemacht. Da hat man gemerkt, er hat richtig Bock.
Mhm.
Das Problem ist nur, dass der Regisseur spielte die Hauptrolle. Mhm. Das hätte er vielleicht nicht machen sollen.
Ja.
Wie so oft.
Ja. Du hast nicht gesehen, ne?
Nein.
Ja, aber ich fand da diese... Auch was du gerade sagst, diese Rahmenhandlung, das ist ja im Prinzip auch in den letzten paar Minuten löst sich das alles auf und dann versteht man auch vielleicht, wie die Geschichten zusammenhängen, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und da fand ich das aber noch insgesamt eleganter gelöst, vor allem mit diesen immer wiederkehrenden Elementen, die wir jetzt auch nicht nenner benennen wollen, fand ich das schon insgesamt irgendwie eleganter gelöst, als wirklich so dieses, man baut etwas total mystisch auf und am Ende hat es eine total irdene Erklärung, eine total weltliche Erklärung. Ich sag nicht, dass es etwas nicht weltliches sein soll, aber, weil das wäre genauso unglaubwürdig, aber dann einfach mal Mystik sein lassen, weißt du, also und
das Mythos
sein lassen, genau.
Ich finde den besser als hier The Boy, ich finde den besser als The Nun. Auf jeden Fall. Ne? Also mich hat er jetzt nicht so mitgerissen, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt ein super geiler Horrorfilm. Aber der ist solide bis gut, auf jeden Fall. Und wie gesagt, so die einzelnen Geschichten sind auch echt spannend.
Aus dieser Conjuring-Welt, das ist ja, also The Nun gehört ja, glaube ich, auch dazu. Annabelle, glaube ich, auch, wenn ich richtig weiß, mit dieser Puppe. Und dann gibt es auch Conjuring 1 und 2. Aber wie gesagt, ich bin da überhaupt kein Experte.
Ja, das ist
da habe ich tatsächlich nur den ersten Conjuring gesehen. Ist ja schon... geht mehr in Richtung dieser Jumpscare-Geschichten, nur halt eben in diesem ganzen dämonischen, diabolischen Exorzismus-Setting. Hast du den gesehen?
Den ersten habe ich tatsächlich auch gesehen.
Und natürlich hatte ich Schiss und natürlich bist du dann so und gehst so durch Dunkler. Vor allem, es war Halloween 2000, keine Ahnung was, und meine kleine Schwester hatte die glorreiche Idee, den doch einfach zusammen zu gucken. Wir waren noch mit einer Freundin von ihr, noch einer Kumpel von mir und so weiter. Aber wenn du dann später reflektierst, ein paar Wochen später, wenn du dann endlich dich traust, auch das Licht wieder in deiner Wohnung auszumachen, dann denkst du dir, ja, so, weißt du, also es ist jetzt nicht so, dass der einen so richtig...
Ich würde schon am selben Abend einfach quasi das komplette Licht des Hauses anlassen.
Nee, und ich sag ja, die nächsten paar Wochen war Licht auf jeden Fall an. Nach The Boy habe ich auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das war, glaube ich sogar meine Mutter, als ich da eine Sneak Peek, weil die sind ja meistens auch sehr spät, da komme ich nach 0 Uhr aus diesem Kino raus. Es ist auch noch in einem Bezirk in Berlin, in Steglitz, für die, die es kennen, da werden sowieso um 8 die Bordsteine hochgeklappt, vor allem, weil es auch unter der Woche war. Da muss ich da zu meinem Auto laufen, denke natürlich, hinten sitzt irgendwie so eine Puppe, das wäre das aller... Ich glaube, dann wäre vorbei mit mir wirklich, dann hätte ich einfach hingelegt und wäre... also Angst hat man, darum geht es ja nicht. Es geht einfach darum, dass man auch in dieses Genre noch viel mehr Filmisches einfach reinpacken kann.
Das haben wir mal, eine kleine Anekdote. Wir haben so mit, was also 8 bis 10 ungefähr, so mit der Kumpel-Clique damals, ne, aus der Schule, haben wir verbotenerweise natürlich Chucky die Mörderpuppe geguckt nachts, ne, und alle waren total verstört. Und dann haben wir bei dem Kumpel gepennt, zwei Brüder, und die haben dann noch eine Schwester gehabt. Und die hatte natürlich so Puppen, ne? Und dann haben wir dem einen, der da am längsten gepennt hat, natürlich, dann haben wir dem morgens so eine Puppe auf den Bauch gelegt. Das ist kein Scheiß. Der ist aufgewacht. Ey, so einen Schrei habe ich lange nicht, also habe ich eben danach nicht mehr gehört.
Das ist geil.
Glaube ich. Ja, war eine coole Idee. War nicht meine Idee, aber ich war dabei und das war super.
Es gibt hier eine Frage aus der Community, nämlich was denn dein aktueller Geheimtipp vielleicht aus dem Horrorgenre wäre, ob du da was hättest.
Suspiria.
Der kommt aber jetzt erst raus, ne?
Der kommt jetzt erst raus, morgen ist die Pressevorstellung in Köln und ich habe den trotzdem schon gesehen.
Wahnsinn.
Und illegal sogar, das muss ich vielleicht dazu sagen.
Aber ich wollte dich gerade in die Richtung lenken.
Cologne Film Festival lief die Deutschland-Premiere letzte Woche. Die habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Vielleicht ist der für den einen oder anderen nicht zu sehr horrormäßig.
Sondern mehr so in Richtung Psycho geht es, ne?
Psychodrama auf jeden Fall. Ja. Aber für mich ist das immer noch ein, für mich gehört das zum Genre Horror dazu. Und den kann ich empfehlen, das ist also der jetzt brandaktuell.
Den Trailer gibt es selbstverständlich auf die Filmfabrik zu sehen, liebe Freunde. Könnt ihr klicken. Ist aber auch ein Remake, muss man sagen, ne?
Ja, offiziell ja. Ich muss sagen, ich würde es eher kategorisieren als Neuinterpretation.
Mhm, das habe ich nämlich auch schon gelesen. Ich habe den noch nicht gesehen, muss man dazu sagen.
Der ist nämlich weit genug weg und erzählt so eine schon eigene Geschichte.
Vielleicht kurz ein, zwei Sätze, worum geht's?
Achso, es kommt eine junge Ballerina aus den USA.
Dakota Johnson?
Genau, Dakota Johnson kommt. tatsächlich.
Ist jetzt schwanger.
Ja, von mir.
Von Chris Martin. Bist du Chris Martin?
Klar. Cool. Hast du gehört, wie hoch ich komme? Von Chris Martin.
Naja, die kommt auf jeden Fall in so eine Tanzschule nach Berlin. Also das Original von Dario Argento aus dem Jahr 77 spielt ja in Freiburg. Und jetzt ist es verlegt nach Berlin ins Jahr 1977. Also Mauer steht noch. Und das ist auch ganz interessant, weil die Mauer ist halt direkt vor dieser Tanzschule. Und kommt dahin. Und will dann halt da die neue Ballerina werden und man merkt so direkt, ja, irgendwas Komisches geht da vor und sie muss da halt sich beweisen und sie kriegt den Platz, bekommt den Platz auch nur, weil eine andere Tänzerin vorher halt verschwunden ist. Und dann spielt noch ein Psychiater da eine Rolle. Ja, mehr kann man eigentlich so jetzt dazu nicht sagen. Es geht schon darum, dass da geht was vor sich.
Da ist was im Busch, wie der,
ganz genau,
wie der Fachmann sagt. Dakota Johnson spielt die Ballerina, Tilda Swinton ist, glaube ich...
Die ist eine der Hauptlehrerinnen.
Genau, ja. Und Chloe Grace Moretz spielt...
Ja, aber gar nicht so... Hat nicht so viel Screen.
Hat nicht so viel, ja, was vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, wenn man sich ihre bisherigen Rollen anschaut. genau, der kommt aber erst morgen raus. Hast du noch was aktuell vielleicht schon irgendwo, vielleicht sogar bei Netflix oder so zu gucken ist, aber was die Leute vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben?
Apostle kam jetzt raus, stimmt, bei Netflix.
Von vom Regisseur von
Gareth Evans.
Der The Raid und The Raid 2 gemacht hat.
Absolut, ja. Der ist gut.
Ja?
Den habe ich gesehen. Ich fand den jetzt nicht total fantastisch. Der hat so ein bisschen was von The Wicker Man.
Oh, okay.
Und in der Hauptrolle ist Dan Stevens. Den kennt
Legion, manche. Aus Legion.
Ach so, okay, das wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass er bei Downton Abbey mitgespielt hat. Da habe ich keine Folge davon gesehen. Aber ich kannte ihn aus The Guest. The Guest ist ein super geiler Film. Wer den nicht kennt, sollte sich unbedingt mal angucken.
Ich gehöre dazu.
Das ist von den Leuten, die Your Next gemacht haben.
Den ich auch nicht kenne.
Beide super Filme.
Okay.
Dan Stevens in der Hauptrolle und in der zweiten Hauptrolle ist
Michael Sheen. Der hat auch das Beast in Schön und das Beast gespielt.
Ja.
Dan Stevens.
Ja, okay, habe ich nicht gesehen. Stimmt, aber hat er ja.
Da hast du zum Beispiel nichts verpasst. Gareth Evans finde ich ganz interessant, weil der nämlich in einem unserer nächsten Videos auch vorkommt, was noch ein paar Sätze dazu. Der hat, wie gesagt, The Raid und The Raid 2 gemacht. Das sind diese relativ brutalen Actionfilme aus Indonesien.
Geil. Mit den besten Actionfilmen der letzten
Zeit. Sehr, sehr gute Actionfilme mit fantastisch choreografierten Kämpfen und endlich mal auch ohne schonungslos brutal. Der Typ ist Brite und wohnt aber schon länger mit seiner Familie in Indonesien, Wahl-Indonesier sozusagen. Und ich fand das so spannend, dass er eigentlich mit Actionfilmen, der hat auch vor The Raid auch Kurzfilme gemacht, alle immer Action, sehr actionlastig. Und der dann auch, weil er hatte die Möglichkeit, das Franchise auch fortzuführen, der dann aber gesagt hat, nein, ich habe das für mich abgeschlossen und dann so was ganz anderes gemacht hat. Ne? Also das fand ich irgendwie ganz spannend und vor allem, wenn du jetzt sagst, wir gehen jetzt mal davon aus, dass du, dass man dir vertrauen kann, wenn du dann sagst, dass der auch tatsächlich ganz gut ist, dann ist das auch ganz cool, weil ich finde sowas immer ganz, ganz angenehm, vor allem, weil der Typ auch bei The Raid und auch beim zweiten, glaube ich, Regie geführt hat, das Drehbuch geschrieben hat und den Schnitt selber gemacht hat. Also praktisch hätte er noch die Kamera gemacht, könnte man da fast von einem Autorenfilm sprechen. Das ist echt, also ich fand das ziemlich interessant. Ihr anscheinend weniger, wenn ich mir
bei doch, Blick also ich glaube, es ist written and directed, der Apostel, bei, von ihm.
Auch, ja, okay.
Ich glaube, er hat auch geschrieben, also Kamera und Schnitt würde er nicht gemacht haben, gehe ich mal von aus.
Ich war nur gerade abgelenkt, denn der gute Lasse Haas hat jetzt schon mehrfach geschrieben, wann macht sich Lev endlich Instagram und hat gerade geschrieben, zwingt Lev mal Instagram zu machen, hat dann aber wiederum seine Nachricht zurückgezogen. Lasse, ich bin genau deiner Meinung, ich hoffe die Community
du musst,
auch.
Du musst wissen,
hast Instagram, Alarm Instagram, ja.
Lev hat du musst Instagram. Wissen, hier herrscht, hier tobt seit längerem schon ein Kampf zwischen Jean-Michel und mir im Prinzip, denn er versucht die ganze Zeit, er versucht mich die ganze Zeit dazu zu bringen, mir Instagram zuzulegen, was ja in der heutigen Welt der Influencer durchaus notwendig ist und sinnvoll. Ich weigere mich aber
du
noch.
Du musst in die asozialen Medien. Du musst da rein.
Hör dir mal zu, erst vom Fach.
Es gab einen fairen Wettkampf. Es gab vor 2 Wochen, glaube ich, den Livestream, in dem wir gesagt haben, passt auf, wenn ich das machen soll, dann macht und kommentiert. Hat keiner gemacht.
Das ist ja alles fake. Also du hast da einfach nicht reingeguckt und in den Kommentaren...
Ein gewisser Top 10 fragt hier, was hat Manu da für ein tolles Tattoo?
Also, welches?
Ja, ich welches? Habe mehrere. Welches Top 10? Welches?
Das an den Armen? An den Armen das? Oder und am
man
Bein?
Sieht, in der Totalen sieht man sogar auch dein schickes Bein-Tattoo. Schau dir
ich das kann an. Auch hier.
Das ist gar nicht jugendfrei, das muss Rafa dann in der Post pixeln, das sind ja nackte Frauenbrüste.
Die auch bewegen, tatsächlich.
Der ist ja völlig verrückt.
Ich weiß nicht welches, also soll er nochmal.
Muss
genau
er natürlich,
sagen?
Muss er, das mit der Frau, fragt er.
Das ist das der Rob?
Ja, natürlich. Ich dachte, das weißt du.
Das ist ein Succubus.
Ein
Succubus, ein Sexdämon.
Ist das nicht eine? Achso, nee, weil es eine, der Dämon ja, ein Succubus ist.
Ja, wie auch immer.
Ich kenne die meisten Leute aber dank WoW, insofern.
Dank WoW oder natürlich auch aus zum Beispiel
Supernatural?
Konstantin, wo Michelle Moynihan, die zum Beispiel die Frau von Ethan Hunt in den ganzen Mission Impossible Filmen spielt, einen Succubus spielt, da gibt es auch durchaus... sage ich jetzt mal, Verkehr, fast komplett rausgeschnitten aus dem Film. Gibt es nur auf den Deleted Scenes und so weiter. Ein bisschen Nerdwissen von mir, sehr gerne. Ich musste ja natürlich jetzt irgendwie was erwidern, wenn er hier mit seinem Horrorfilm kommt.
Das Gesicht ist übrigens Christy Mack nachempfunden.
Wirklich? Ach,
vor ihren
wer ist das denn?
Ja, erklär doch mal, wer
Film
ist denn das? Das
ist auch eine Darstellerin.
Was macht die so für Filme?
Die hat Pornos gemacht.
Habe ich mal von einem Freund, habe ich jetzt, glaube ich, mal gehört.
Hereditary. Ich habe Freunde aus England, die sagen mir immer, wie die Sachen richtig heißen. Die sagen mir auch immer, dass es Jason Statham heißt.
Und in Amerika würdest Hereditary. Du aber eher Hereditary sagen oder Hereditary. Hereditary.
Kumpel von mir sagt Hereditary. Hereditary. Ich habe den leider nicht gesehen.
Aha, soll ja ein brutal guter Film sein, unabhängig vom Genre und auch logischerweise auch ein so guter Horror.
Ja, ich würde nur gerne noch sehen, der kommt demnächst raus auf Blu-ray und DVD und dann werde ich mir den
Ich habe halt mit, verdammt, jetzt will ich über sie lästern und weiß ihren Namen nicht mehr, die Hauptdarstellerin.
Welcher Film?
Hereditary. Die hat auch bei XXX da die Auftraggeberin so gespielt, also jetzt aus den Nörsern. Völlig egal, ich finde die komisch. Ich finde, die ist besessen oder so. Du hast vorhin, als es um Halloween ging, gesagt, dass du natürlich verstehst, warum die ganzen Franchise ausgepresst werden, aber dir oft wünschen würdest, es wäre nicht so. Das wollte ich dich sowieso fragen aus deiner Sicht, weil das so eine Frage ist, die uns, glaube ich, auch immer wieder umtreibt und auch die Community umtreibt. Das ist natürlich jetzt gerade schon so ein Thema, ne? Unabhängig vom Horrorgenre, Franchises, Remakes sowieso.
Universen aufbauen.
Genau. Wo geht's hin? Wo, Quo Vadis Filmwelt? Funktioniert das nur noch so? Sterben die kleinen Indie-Perlen aus? Fehlt nicht nur der Mut, sondern wird der Mut ja auch dann genommen dadurch, dass man sieht, dass genau diese Filme Erfolg haben und immer mehr Sachen dem finanziellen Erfolg wirklich auch untergeordnet werden? Wann fällt die 10%-Hürde? Wann geht es bergauf mit der deutschen Nationalmannschaft? Alles Fragen, Manu, die ich jetzt gerne von dir beantwortet hätte.
Ja, ich bin immer ganz schlecht, wenn es um Prognosen geht. Und ich habe auch Portugal nicht auf Europameister 2016 getippt.
Und das muss man sagen, manchmal, ob man das sagen kann, zur Not schneiden wir es raus, ist ja live. Du bist halb Portugiese.
Ja, genau.
Und trotzdem dann gegen das.
Nee. Deswegen wollte ich nur einmal kurz unterbringen, dass wir noch Europameister sind. So, auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist. Also der Independent-Film wird meines Erachtens nicht aussterben. Das wird es immer geben, auch wenn vielleicht die Budgets immer geringer werden, was sein könnte. Ich denke, dass eher dann Streaming-Filme sowas auch mal aufgreifen. Ich meine, es ist ja jetzt schon das Netflix, ne? Sagen wir es einfach, weil das ja der größte Anbieter. Es
gibt natürlich andere tolle Amazon. Streaming-Anbieter wie Amazon, Maxdome, Clipfish, Tidal, Spotify. Alles super Streamer, muss man ganz klar sagen.
Genau, und aber Netflix ist natürlich da sehr aktiv. Ne?
Aber Jahr, eben auch andere.
Die haben da viel gekauft. Das ist auf der einen Seite, ich glaube, für Serien ist es eine gute Entwicklung, dass man halt, weil ich habe immer schon vor Jahren gesagt, so ich bezahle, also nicht, dass ich früher illegal Sachen geguckt hätte.
Natürlich
hat keiner von uns. Niemals. Aber ich habe gesagt, ich bin auch bereit, Geld dafür zu zahlen, wenn es einen vernünftigen Streaming-Anbieter gibt oder dass ich irgendwie das, dass ich die bekommen kann. Und das ist ja mittlerweile so, auch in Deutschland alles Mögliche verfügbar und deswegen nutze ich das auch. Für Serien finde ich es gut, diese Entwicklung. Bei Filmen, ich finde es für neue Filme nicht gut. Zum Beispiel Annihilation kam raus dieses Jahr, war ursprünglich von Alex Garland, der Ex Machina gemacht hat. Und der sollte ja ursprünglich ins Kino kommen. Ich habe mich voll gefreut, hätte den auch gerne im Kino gesehen. Ich fand den übrigens ziemlich gut. Und dann gab es den halt nur auf dem Streaming-Portal. Und da habe ich mir gedacht so, schade. Also jetzt im Nachhinein, als ich ihn gesehen habe, ist vielleicht gut, dass man auf der Leinwand vielleicht den einen oder anderen schlechten Effekt nicht so gesehen hat. Aber ich hätte es trotzdem einfach gerne gehabt. Zum Beispiel Hold the Dark gibt es jetzt gerade auch aktuell bei Netflix. Der ist von Jeremy Saulnier. Der hat Blue Ruin und Green Room gemacht. Fantastischer Regisseur. Und das ist auch ein atmosphärisch mal wieder super dichter Film. Den hätte ich auch gerne auf der Leinwand gesehen.
Ich habe Green Room zum Beispiel auch damals in der Sneak-Preview gesehen. Okay. Patrick Stewart als Anführer einer Skinhead-Bande. Wahnsinnig.
Dass ich also Anton Jelchin auch.
Einer seiner letzten Rollen war das, glaube ich. Ja. Wenn nicht sogar die letzte, ne, glaube ich.
Nee, letztens kam schon wieder Rememory raus. Das sollte dann sein letzter gewesen sein. Okay. Also es kommen seit 2 Jahren irgendwie immer Filme raus, wo es immer heißt, es ist sein letzter.
Dafür sind tatsächlich Sneak Previews ganz gut, weil das ist wahrscheinlich ein Film, da wäre ich nicht mal zur PV gegangen, wenn ich eingeladen worden wäre. Und dann landest du da aber drin und dann sind manchmal da so tatsächlich Perlen dabei. Das ist echt ganz gut.
Ich habe den auf dem Fantasy Filmfest Nights gesehen damals.
Bei Annihilation habe ich als allererstes tatsächlich auch wirklich an den anderen schlechten Effekt gedacht. Und man muss sagen, dass Ex Machina, finde ich, im Kino wahnsinnig gut gewirkt hat. Obwohl da ja, klar, die Effekte sind auch da super, wenn es um Ava geht. Aber auch das ganze Set-Design ist halt fantastisch. Es kommt natürlich
viel
dichter rüber. Genau, das ist sowieso ein sehr, sehr großes Thema. Ne? Auch Ton und Sound und so weiter. Das ist fast aber, also du hast praktisch auf eine andere Frage fast schon mehr geantwortet, die ich auch noch an dich hatte.
Entschuldigung.
Also, ja. Nee, das macht überhaupt nichts. Also das abgerechnet wird ja später, musst du halt da dann zahlen. Das wäre nämlich genau die Frage gewesen. Ne? Also diese Entwicklung Streamer gegen Kino. Klar, wir als Kinoliebhaber, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass du auch gerne den Kinofilm auch im Kino genießt, wie er auch gemacht ist. Auch ne, immer dieses ewige sich dem Film dann wirklich auch aussetzen, weil du im Kino weder Pause noch vorwärts, rückwärts oder mal auf Pipi oder so drücken
kannst. Second Screen gibt es nicht.
Second Screen sollte es nicht geben, genau. Also all das ist tatsächlich im Kino immer noch gegeben und wird auch so bleiben, also klar. Nichtsdestotrotz gewinnen ja diese tollen Streamer, wurden wir Netflix anscheinend nennen müssen, aber es auch andere tolle gibt, wie Amazon und Clipfish eben. Gewinnen sie, also haben sie einfach immer größere Möglichkeiten und das hat auch in meinen Augen natürlich eine Plus- und Minusseite. Ne? Also zum einen hast du eben die Möglichkeit, Sachen, die vielleicht woanders einfach keine Plattform gefunden hätten, aufzukaufen und selbst wenn es eine kleine oder eine kurzzeitige, aber trotzdem eine Plattform zu bieten, was Netflix ja auch macht, zum Beispiel Serien, die woanders abgesetzt wurden, dann zu kaufen und fortzuführen.
Mhm, genau. Ne? Was super ist.
Was super ist, klar, also gerade für die Fangemeinden dann. Aber eben dann so eine Geschichte wie bei Annihilation zum Beispiel, und da kommen ja dann so ein, zwei andere Beispiele dazu, ist, ja, weiß nicht, also das ist so ein bisschen, klar, für den zahlengetriebenen, geldgetriebenen Filmemacher super, ne? Also ich glaube, Moritz Bleibtreu war das, der mal bei den Kollegen von Kino Plus den Satz gesagt hat, früher hast du halt 100 Millionen für Marketingkampagnen ausgegeben, heute gibt es eine E-Mail. Ja, genau. Und die ist dann direkt beim potenziellen Konsumenten und das ist das zielsicherste, ne, was es gibt. Ist halt so ein bisschen, also ein zweischneidiges Schwert einfach.
Das hat Vor- und Nachteile. Du hast gefragt, wo es hingeht. Okay, boah, das ist super schwer zu sagen. Ich denke aber, das ist tatsächlich, ich meine, das sieht man ja auch gerade Disney und so, ne, dass mehr Firmen ihre eigenen Streaming-Sachen anbieten werden. Diese Entwicklung ist für mich als Verbraucher jetzt nicht so gut, wenn ich halt alles Mögliche sehen möchte, brauche ich am Ende 10 verschiedene Abos. Sind ja nur 10 Euro im Monat.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Aber 10 mal 10 sind, ja, verfickt nochmal 100. Also das ist halt das Problem. Achso, Entschuldigung.
Und man muss sagen, diese Entwicklung nimmt überhand, denn wir, endlich habe ich mal jemanden, der auch fußballaffin ist, um Bundesliga zu verfolgen, brauchst du seit dieser Saison ungefähr drei Abos. Also, okay, Bundesliga und Champions League, brauchst du drei Abos. Ne? Also du brauchst einen Eurosport, also für euch Unwissende, du brauchst einen Eurosport-Player, du brauchst The Zone und du brauchst Sky. Und selbst Mario Gomez, den vielleicht sogar ihr hoffentlich kennen werdet, hat mal gesagt, Leute...
Der mit den geleckten Haaren.
Das ist der mit der Zahnlücke, mit den blauen Haaren, mit den blauen Augen, der sagt, ey Leute, ich weiß nicht, was ich kaufen muss, damit ich irgendwie hier die Spiele gucken kann. Ne? Und das ist eigentlich Verbraucher... Hat er wirklich gesagt. Und das ist ziemlich verbraucherunfreundlich.
So also in Portugal hast du es ja noch anders. Da hat zum Beispiel
natürlich. Benfica. Da hat Cristiano Ronaldo sein eigenes Streamingdienst. Und nur Spiele von Cristiano Ronaldo und mit Cristiano Ronaldo Cam.
Ja. So, ich würde es ihm zutrauen, so ist es nicht.
Auch in der Halbzeitpause nur auf ihn.
Ja, natürlich. So. Oder Frau vergewaltigt. Was?
Das ist noch nicht. Das ist ein laufendes Verfahren. Kann ich nichts zu sagen. Nee, ich kenne den nicht. Ist ein sehr kleines Land, aber wir kennen uns nicht alle.
Okay.
Nee, Benfica zum Beispiel hat halt einen eigenen Sender. Und wenn du Heimspiele von Benfica sehen willst, brauchst du diesen Sender. Mhm. Und das ist halt egal, in welchem Wettbewerb. Du musst Heimspiele gibt es nur auf diesem Sender. Benfica TV.
Das heißt, die Liga wird als solche nicht, keine Ahnung, wie die heißt, auch Primera Division?
Liga Nosh.
Die fantastische Sprache.
Du kannst das gut imitieren.
Danke.
War doch Russisch, das war nicht Portugiesisch.
Ja, aber wie dem auch sei, je mehr Streamingdienste man haben muss, desto beschissener ist es, weil man einfach mehr zahlen muss. Was soll das denn? Und passend dazu übrigens auch, eine Frage aus der Community, was ist mit diesem Disney-Streaming? Bin gerade seit 5 Minuten am gucken. Was hält ihr davon? Wir hält davon, dass das natürlich schön ist, dass man, ich meine, das Ding geht dann online mit Exklusivinhalten, also wie zum Beispiel The Mandalorian, was jetzt angekündigt wurde. Das ist natürlich schön, weil wer weiß, ob die sonst gekommen wären, diese Exklusivinhalte, beziehungsweise diese Inhalte, die ja dann nicht mehr exklusiv wären, sondern einfach nur Inhalte. Gleichzeitig muss ich dann aber wieder 10 Euro im Monat nutzen.
Der Vorteil ist halt, wenn du so einen Riesenkonzern wie Disney hast, den ja jetzt alles gehört, die können natürlich auch mal, das ist halt die Frage, ob sie es machen, aber sie könnten Experimente wagen. Mhm. Sie könnten ja sagen, gut, dann nehmen wir halt mal irgend so einen Comic-Held oder was weiß ich, oder vielleicht auch mal irgendwie, wir denken uns vielleicht auch mal was aus, weil ja auch mal was völlig Verrücktes, mal was Neues machen. Machen wir mal was. Und geben halt ein paar Millionen da rein. Für Disney ist das nichts. Ein paar Millionen ist halt nichts für die. Und wenn das funktioniert, eine Staffel, dann machen wir halt noch eine. Und wenn das nicht funktioniert, gut, dann schreiben wir ab. So nach dem Motto.
Und dann kauft's Netflix.
Genau, da kauft es irgendwie mal anders oder die können dann noch ein paar DVD-Boxen für die Fans verkaufen, was weiß ich. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Ne? Ist schwierig, hat Nachteile. Ich will halt nur nicht mit 10 Abos da hängen und dann die Hälfte der Filme dann doch nicht sehen können, weil nicht alle Filme haben.
Das ist halt das Ding, ne? Also für den Otto-Normal-Menschen schwer zu begreifen, aber die Lizenzwelt und die rechte Welt, nicht die rechte Welt, sondern die rechte Welt, läuft halt genau so, dass du das leider dahin geht. Aber glaubst du wirklich, dass, welche anderen großen Produktionsfirmen gibt es noch, die noch nicht Disney gehören, aber glaubst du, dass so die Tendenz tatsächlich dahin geht, dass man da vielleicht wirklich auch sagt, hey, Moment mal, wir können das auch und machen dann unseren eigenen Streamingdienst? Und
ich glaube, es bleibt irgendwann nicht viel übrig. Viel anderes übrig, ja.
Sind das aber nicht ziemlich graue Prognosen? Und vor allem ist das dann nicht gleichzeitig auch so ein bisschen die Antwort darauf, dass es fürs Kino an sich dann vielleicht doch nicht so gut aussieht?
Also, okay, Kino wird es immer geben. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil egal was passiert, so wie es in den letzten paar Jahren, ne?
VHS, WM.
WM hat man gesagt, Kino geht in den Arsch. VHS war auch so eine Sache, ne? VHS hat man auch gesagt, oh, dann brauchen wir ja nicht mehr ins Kino zu gehen und so. Ja, gut, aber okay, wenn du dann, zum Beispiel diesen Sommer habe ich gesehen, ich bin sonst nicht so der große Blockbuster-Fan, aber ich habe mir Mission Impossible 6 angeguckt, in Atmos. Geile Scheiße.
Ja, definitiv.
Und das kommt definitiv halt, sorry, kommt nicht auf dem Laptop, kommt nicht auf eurem 55-Zoll-Fernseher,
das ist es,
kommt halt auch geil, aber nicht so.
Es gibt Filme, die musst du auf der großen Mattscheibe gucken.
Ja. Und diese Leute wird es immer geben. Und wenn es nicht die Leute, also für die Blockbuster werden die Leute reingehen, weil sie Atmos haben wollen, weil sie sonst was haben wollen. Die kleinen Kinos wird es auch geben. Die Arthouse-Filme, es wird immer die Leute geben, die die Arthouse-Filme gucken werden. So, das wird es einfach immer geben. Es kann nur sein, dass das halt weniger wird. In Deutschland ist es sowieso sehr gering.
Ja.
Ne, was haben wir denn, wie oft geht der Deutsche 1,7 Mal im Jahr? Ganz niedrige Zahl.
Und wir drei ziehen den Schnitt schon relativ hoch.
Ja, ich war dieses Jahr 40, 50 Mal und ich gehe noch nicht mal zu jeder Pressevorstellung. Mhm. Ne? Damit Fantasy Filmfest und so, 50 Mal im Jahr ist es ungefähr. Ja, da kannst du mal sehen. In anderen Ländern gehen Leute halt viel öfter. Ne? Frankreich zum Beispiel hat aber auch so diese Art von Kultur auch einen anderen Stellenwert.
Ich glaube auch, dass der französische Film einfach auch ein bisschen anders ist als der aktuelle deutsche Film.
Und
der
auch
aktuelle
mehr also gefördert wird. Entsprechend sind die Kinotickets in Frankreich nicht so hoch wie hier.
Mhm. Tatsächlich, okay,
so. Ja.
Es gab in Amerika immer dieses Modell, dass man irgendwie so eine Art Flatrate-Ticket sich kauft.
Das gibt's ja auch.
Ja, gibt's auch in Deutschland.
Klar, klar, bei Kinoketten wie UCI und Co.
Nein. Ja, aber dort war es kettenübergreifend.
Okay.
Tatsächlich.
Ja, das ist ja klasse.
Es gibt ein Video von Nerdwriter 1, keine Werbung, aber ist der beste Kanal auf YouTube nach uns, der das genau das thematisiert und irgendwie auch erklärt, warum das sehr, sehr gefährlich ist und irgendwie doch vielleicht nicht klappen kann.
Wieso?
Keine Ahnung, ist auch ein bisschen Halbwissen, was ich gerade sage. aber sehr gutes Video trotzdem, wie alle Videos von Nerdwriter 1, zweitbester YouTube-Kanal nach uns. Weil es tatsächlich schon relativ spät ist und ich das aber auf jeden Fall auch nochmal angesprochen haben wollte, weil und wir sowieso schon über Streamer gesprochen haben und du meintest ja, für Serien ist das gut. Was für Serien magst du denn so? Weil da haben wir nämlich auch vorhin in unserem vierstündigen Vorgespräch schon ziemlich interessante Ansichten gehabt. Vor allem hat man da auch den leichten, aber doch vorhandenen Altersunterschied gemerkt.
Okay, also zu meinen Lieblingsserien fragst du mich jetzt. Für mich ist unangefochten Sopranos die beste Serie aller Zeiten. Und dann danach kommen auf jeden Fall Serien wie The Wire ist auf jeden Fall auch sehr, sehr weit oben. Wenn nicht, teilt sich das in den Platz. Six Feet Under und The Shield, sowas halt.
The Shield sagt mir zum Beispiel nichts. Ist das mit Walton Goggins?
Der spielt auch mit, ja, tatsächlich. Hauptrolle ist Vic Mackey, wird gespielt von Michael Chiklis.
Der hat mal The Thing gespielt in Fantastic Four.
Ah. Ja, genau.
Ne, mit der Glatze. Ja. Echt? So eine ziemlich geile.
Worum geht's?
Korrupte Cops.
Genau, ja.
So eine wie The Wire und Sopranos auch.
Es ist ja okay, es ist thematisch ähnlich angesiedelt, das stimmt schon. Nee, es ist so eine Spezialeinheit in so einer fiktiven Stadt, die aber halt Los Angeles sehr nachempfunden ist.
Warum nimmt man dann nicht Los Angeles? Das habe ich mich schon immer gefragt.
Teuer.
Ist es teuer?
LA ist mega teuer.
Muss man drehen. Ach so, dort direkt zu drehen. Man kann ja sagen, es ist LA, aber nicht in LA drehen.
Ja, es ist wie bei Sons of Anarchy, ist auch von dem gleichen Macher. Also der Typ, der The Shield gemacht hat, hat auch Dings geschrieben hier, Sons of Anarchy.
Okay.
Und das ist ja auch eine fiktive Stadt, diese Sam Crow oder wie das
okay
heißt. Nee, wie heißt nochmal die Stadt von Sons of Anarchy?
Sam Crow der heißt Chat die, weiß den, es.
Ja, Chat soll man hier sagen. Und auf jeden Fall sind die...
Vier Blocks wäre auch was für Manu, schreibt...
ja, interessanterweise gucke ich gerade die zweite Staffel von vier Blocks, da schreibe ich nämlich für Deadline drüber.
Ah, hast du die erste aber gesehen?
Ja, klar.
Okay, gut.
Die erste habe ich gekauft, so aus. Ich finde die super.
Super, ne?
Weil es ist nämlich Sopranos in Deutschland. Sopranos also in Berlin.
Für deutsche Fiction tatsächlich. Und was ich nach wie vor am besten finde, man hängt den Arsch nicht höher, als man scheißen kann. Ja. Man sagt nicht, guck mal, wir sind so krass, hier geht es um Milliarden. Nein, da geht es auch mal um 50.000 Euro. Aber das ist halt schon viel Kohle und da, super.
Also fühlt sich sehr realistisch an.
Hab die erste, und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, das ist es auch. Ich habe die erste Folge der zweiten noch nicht gesehen, weil, was ist denn der Grund? Ja, keine Zeit. Aber werde ich auf jeden Fall machen. Sorry.
Nee, alles gut. Nee, da gucke ich gerade die zweite, weil ich was drüber schreiben. Also ich darf die auch schon gucken. Und deswegen, weil ich darüber schreiben darf.
Ah, du hast die komplett bekommen?
Zur Hälfte.
Das gibt's doch.
Ja, gut. Journalismus. Was soll ich denn da sagen?
Wir tauschen nachher mal ein paar Streams aus. Genau. Legale Streams.
Ja, das ist natürlich legal. Das kommt vom Verleih, ne? Und, was war die Frage? Zu meinen Lieblingsserien.
Genau.
Das sind auf jeden Fall meine Lieblingsserien. Ich finde auch Breaking Bad super. Mir gefällt auch Game of Thrones und so, aber das ist für mich nicht diese Serie.
Andere Liga, ja.
Genau, also weil das, ja, aber du sagst Altersunterschied, das sind die Serien, mit denen man damals angefangen hat, als so diese goldene Zeit des TV quasi war. Mhm. Und jetzt läuft das ja eher alles nicht wirklich im Fernsehen. Ne? Aber
The Wire,
britische Serien gucke ich aber auch sehr gerne. Sorry. The Office natürlich, mhm. Original. Extras, also alles, was mit Ricky Gervais, was er so gemacht hat. Extras ist auch cool. Wirklich super geil. Ja. Und Spaced. Das kennen super wenige leider.
Spaced kenne ich zum Beispiel nicht.
Mit Simon Pegg und Nick Frost ist die erste Zusammenarbeit von denen mit Edgar Wright.
Ah,
Edgar Wright hat diese Serie gemacht. Also alle, ne, hier guckt Spaced.
Also alle, die super gut. Blood and Ice Cream Trilogie geil finden.
Das ist das, was davor kam.
Sollten sich Spaced angucken.
Die super geil. Und der ultimative, falls einer wirklich nach einem Serientipp, eine Serie, die kennt wirklich niemand, Garth Marenghi's Dark Place.
Was für ein Titel.
Das ist so geil. Das ist so Meta. Wenn es diese Serie vor 10 Jahren schon gegeben hätte, die wäre der absolute Hit gewesen. Beziehungsweise, also wenn es die Serie jetzt geben würde, wäre sie der absolute Hit. Damals kam das nicht so gut an. Gab es nur eine Staffel, britische Serie.
Damals kam, klingt super.
Ist eine britische Horror-Parody-Television-Series created for Channel 4 by Richard Ayoade. Ach, Richard Ayoade, das ist der IT-Crowd.
Genau.
Die IT-Crowd.
Der spielt mit und es spielen ganz viele britische Comedians mit, die später auch bekannt wurden in anderen Serien und so. Es geht darum, dass die tun so, als hätte es eine Serie in den 80ern gegeben, die Garth Marenghi's Dark Place heißt, und machen so eine Dokumentation darüber. Und die Serie ist halt so super scheiße gemacht. Also, du siehst halt immer so die Mikros im Dings.
Genau mein Ding. Das ist genau
so
mein Ding.
Schnittfehler, genau hier, quasi. Schnittfehler, also, Tonsprünge.
Also,
ja, halt so richtig geil. Ne? Und einfach so zu lange Einstellungen. Weißt du, so legt auf, guckt in die Kamera und sowas.
Geil, ey, das ist so geil.
Und zwischendurch, also dazwischen geschnitten, immer so. Also die Macher und die Schauspieler.
In so einem Interview,
ja,
in so
einer
Interviewsituation.
Oh, genau, und dann so der geil. Produzent natürlich so voll
also eine, extravagante, es ist eine Mockumentary über eine Documentary praktisch.
Ja. Und es ist ultra witzig. Es gibt halt 6 Folgen, es gibt nur eine Staffel, Garth Marenghi's Dark Place. Das kennen wir sehr wenig.
Ja. Also Wikipedia-Artikel hat das Ding auf Englisch zumindest schon
mal. Ohne großartig Werbung machen zu wollen, wo kann man es gucken?
Ich habe es gekauft. Tatsächlich, auf DVD.
Brenn mal.
In England.
Ja, geil.
Ich habe die DVD gekauft. Ja.
Geil. Okay, also das heißt aber tatsächlich, dass du sagst, dass Breaking Bad zum Beispiel qualitativ für dich nicht an Sopranos, The Wire ranreicht.
Es ist, sagen wir so, es ist ja ähnlich geschrieben. Ne? Das findet ja jetzt auch, ne? Das Rad nicht neu. Das ist ja jetzt auch nicht das Beste seit geschnitten Brot. Ich finde Breaking Bad finde ich super. Ne? Aber es ist halt, hat mich jetzt nicht so nachhaltig beeindruckt.
Gibt es halt keinen korrupten Kopf, gibt einen sehr rechtschaffenen Kopf halt, ne? Aber keinen wirklich korrupten, okay. Gut, also Serienmarke auch nicht. Gut, was haben wir noch? Das haben wir gemacht. Ah, sehr, ich habe eine Frage tatsächlich, mit der können wir vielleicht abschließen. Das ist mal wieder was Lockeres nach diesen ganzen dunklen Geschichten. Eine Frage, die mich wirklich umtreibt. Und du bist einer, der vielleicht nicht ganz an der Quelle sitzt, aber zumindest mal ein bisschen näher. Warum?
Jetzt
kommt's. Und warum? Nur für den Kick, für den Augenblick. Warum sind deutsche Filmtitel, also die deutschen Titel eines Hollywood-Films, oft entweder so völlig daneben oder in Deutschland nimmt man auch einen englischen Titel, aber einen völlig anderen? Und was soll das? Beispiele, Achtung, ich komme natürlich mit Beispielen. Captain America, The Winter Soldier heißt in Deutschland Return of the First Avenger. Genau. Warum? Warum?
Ja, weil der erste The First Avenger hieß.
Ja, warum? Warum hieß nicht der erste schon Captain America?
Ey, da musst du den Verleih fragen. Also mich nervt das auch tierisch, vor allem diese Untertitel immer. Aber gib noch mal ein paar Beispiele.
Drunken Master.
Ja?
Drunken Master mit Jackie Chan.
Ja, ja, klar.
Hieß in Deutschland, sie nannten ihn Todeskralle, glaube ich, oder irgendwie sowas.
Ach so, okay. Boah, krass.
Und Drunken Master 2 hieß in Deutschland Drunken Master.
Ja, das passiert auch oft immer.
Oder einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahres, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, You Were Never Really Here.
Ah ja, stimmt.
Mit Joaquin Phoenix.
Hab ich zweimal gesehen im Kino sogar.
Sehr gut, ich nicht.
It's a Beautiful Day.
He's a Beautiful Day. Also man, wenn man den Film gesehen hat, versteht man zumindest, warum man diesen Satz, weil der Satz fällt im Film.
Ja, ganz am Ende.
Das kann man, glaube ich, sagen. Super. Der Satz fällt im Film. Okay, aber warum? Okay, ich dachte, ihr Journalisten, ihr
nee, seid so, sowas, alle... sowas bringt auch manchmal wirklich Verwirrung rein.
Das ist es ja. Ne?
Weil es kommt ein Film raus, ja. You Were Never Really Here. Das war für mich auch, der lief nämlich über ein Fantasy-Filmfest, White Nights, glaube ich. Und dann guckst du den so und irgendwann ist die Rede davon, ah, hier, kennst du den Film, A Beautiful Day? Und so, ich sage, ja, nee, keine Ahnung. Und dann stellt sich raus, ach, das ist der Film. Der heißt nur jetzt anders. Das ist total, also schlimmer finde ich aber sowas wie Hot Fuzz, zwei abgewichste Profis.
Und ja. Ich habe in meinem Kino... Die Untertitel sind sowieso überragend.
Das Geile ist, wenn das so im Kino dann irgendwie auf dem Monitor lief damals, ne, und dann war das abgeschnitten. Ne, schon so Hot Fuzz, zwei abgewichste.
Also, ja, auch gut. Okay. Ja. Auch gut, auch gut. Oder JFK, Tatort Dallas. Ja, also, genau. dieses immer, so, immer
das muss noch so ein Satz
drin. Oder wie hieß dieser Feuerwehrmann-Film mit Josh Brolin und Miles Teller? Der kam auch dieses Jahr. Only the Brave hieß der im Original. Brave. Und auf Deutsch hieß der, weißt du das noch?
Nee, das weiß ich nicht.
Redet mal.
Weil ich gucke Filme tatsächlich auch immer nur im Original und deswegen kenne ich auch meistens nur die Originaltitel. Sehr was gut. Manchmal ein Problem ist, auch wenn ich für Deadline schreibe, ich packe immer die Originaltitel in den Text und das wird dann manchmal geändert in die deutschen Titel. Weil
ich habe auch, manchmal weiß ich die auch gar nicht. Dass wir, dass ich, also ich in meinen Videos auch mega inkonsequent bin, was sowas angeht. Und eigentlich versuche ich immer, das Original zu
sagen. Zu Recht.
Gleichzeitig denke ich, wir sind aber ein deutschsprachiger Kanal, dann nimmt man schon mal das Deutsche. Weißt du, also es ist irgendwie mega, du bist also.
No Way Out.
Only the Brave hieß No Way Out.
Ach, stimmt.
Ja. Gegen die Flammen.
Na, natürlich.
Ey.
Hieß nicht Backdraft auch schon gegen die Flammen? Der hatte auch so einen komischen
Untertitel. Backdraft, ich, ne? Weiß ich jetzt nicht. Aber hieß
auch irgendwas, glaube ich, somit. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er auch gegen die Flammen heißt.
Backdraft. Nee, Backdraft hieß Backdraft einfach.
Der hatte doch
gar Männer, die durchs Männer, Feuer die gehen.
Durchs Feuer gehen.
Der hat doch auf jeden Fall auch sowas.
Männer, die durchs Feuer gehen. Ja, es ist Wahnsinn. Also gut. Also,
gerade wie hier, es ist Sonntag. Zwei Männer unterhalten.
Nee, sich. Markus Göllner, gegen genau, den kann man nicht. Nee, gegen den kann man nicht. Der Chat dachte, du bist in Barcelona. Nein, er sitzt hier, wie man
ich
sieht.
Ich war bis vor kurzem auch in Barcelona, kam letzte Nacht an, deswegen sehr still, deswegen sehr müde. Du verzeihst mir, Beckham, 3 Stunden Schlaf.
Was meinst du mit Lev, gefährliches Halbwissen? Du meinst, weil ich gesagt habe, sie nannten ihn Todeskralle. Nein, Drunken Master hieß natürlich in Deutschland, sie nannten ihn Knochenbrecher. Nicht Todeskralle, sondern Knochenbrecher. Ist aber ähnlich. Brody, natürlich unser lieber Brody, unser, du musst wissen, wir haben hier einen und man sieht, wie schnell er schreiben will, weil oft der zweite Buchstabe auch noch groß ist, weil er noch ganz schnell seine, aber der hat wirklich sehr, sehr viel, der hat immer sehr viel Input und sehr, sehr guten Input. Wirklich. Unser Remote-Redakteur, der so ein bisschen irgendwo für uns Sachen, wenn wir mal wieder mit gefährlichem Halbwissen glänzen, für uns das nachcheckt, der hat hier noch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Tremors. Deutscher Titel, Im Land der Raketenwürmer.
Raketenwürmer.
Leute, Raketenwürmer. Super Film, lief auch auf Netflix eine Zeit lang. Wer es nicht kennt, Tremors gucken auf jeden Fall.
Und Thor Ragnarok, Tag der Entscheidung.
Das ist, ich habe mir dieses Blu-ray Steelbook gekauft, ne? Und es ärgert mich wirklich. Ich
dachte, du magst keine Blockbuster.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, meistens nicht. Comic-Verfilmungen sind was anderes.
Man muss juristisch immer auf der Sicherheit sein.
Comic-Verfilmungen sind
was anderes. Bist du Fan von Comic-Verfilmungen?
Ja. Ich bin Comic-Fan halt auch. Cool.
Ne? Also ich lese liest auch, wenn ich
lese das, aktiv ja. Comics sogar.
Ja. Aber auch so die großen Marvel-DC-Sachen oder auch eher so abgespacedes Zeug?
Bei Marvel sind es eher so die Klassiker. Von Wolverine habe ich einige. Punisher habe ich meine Sammlung. Die Max-Reihe habe ich komplett zum Beispiel. Sowas halt. Finde ich super. DC eigentlich nur Batman, aber auch so die Klassiker, die eigentlich jeder hat, ne? Dark Knight Returns und Hush und Arkham Asylum und Killing Joke und so weiter. Mhm. Und aktuell lese ich The Walking Dead, also das lese ich seit 12 Jahren, seit der ersten Ausgabe tatsächlich.
Krass.
Da liest man einfach weiter, weil man es halt so lange schon dabei ist. Bei der Serie bin ich mittlerweile raus, weil es hat mich einfach zu sehr aufgeregt.
Also du liest Walking Dead im Prinzip aus demselben Grund, warum er Supernatural guckt.
Ja, okay, de facto.
Ja. Du gibst auch schon seit 12 Jahren oder so, ne?
Ja, genau, 12. Staffel haben wir jetzt kürzlich beendet. 14. wird gerade gedreht oder ausgestrahlt.
Das ist Wahnsinn. Wo wir beim Thema Auspressen und Ausmelken sind, es ist Wahnsinn. Aber hat auch noch eine Community. Das ist ja das Verrückte.
Boah, hat auch eine Riesen-Community.
Ja.
The Perks of Being a Wallflower. Vielleicht lieber morgen.
Ja. Und auch Vergiss mein nicht. Wie hieß der?
The Eternal Sunshine of a Spotless Mind.
Ja.
Ein geiler Film. Gut, super Film. Aber wie willst auf der anderen Seite, wie willst du das auch irgendwie knackig
übersetzen? Ja gut, aber solche Titel, ne, dass man sich da nichts Geiles einfallen lässt, ist ja okay. Aber unsere Beispiele waren ja wirklich...
Es gab auch mal irgendeinen so Thriller in den 90ern, glaube ich. Den haben sie dann auf Deutsch Twilight genannt.
Ja.
Was ist also Twilight Zone?
Es gab mehrere. Meinst du den mit Edward Norton? und Richard Gere.
Das ist Zwielicht, ja.
Ah, nee, der heißt sogar das, Zwielicht, der heißt im Deutschen, ne? Aber der heißt ja im Original nicht Twilight.
Ach so.
Irgendwie sowas. Es gibt auf jeden Fall so ein paar hin und her Übersetzungen, also die
Das ist immer, das ist immer nicht. Übrigens auch ein sehr guter Film. Edward Nortons erste große Filmrolle, und der kam ja zum Casting einfach und hat gesagt, okay, du hast es.
Ja?
Ja. Weil der schon in der Rolle reinkam und so.
Krass.
Das war sein
Aaron. Typ. Aaron.
Der Typ ist echt krass. Danke. Tschüss. Okay, also Comics liest du auch und hast dir, weil ich habe dich natürlich wie immer in meiner unglaublich ungehobelten Art unterbrochen. Ganz ruhig bleiben. Wir haben hier ein paar Frauen drin. Und hast, guck mal, der hat sogar was vorbereitet.
Ich habe sogar Comics dabei.
Guck mal.
Ich lese gerade noch Doomsday Clock, Outcast, Walking Dead habe ich schon gesagt und Saga.
Guck mal, aber das sind
die habe ich mir letztens gekauft.
Aber das sind tatsächlich Comics, die ich zum Beispiel nicht kenne. Geiler Typ. So. Kennst du zufällig Okko?
Okko? Nee, sag mir nichts.
Ist ein französischer Samurai, also ist ein französischer Comic, das spielt im feudalen Japan, aber es ist ein fiktives Land, das ans feudale Japan angelegt ist. Und er ist halt ein Samurai, der irgendwie mit so einem kleinen Kind da nicht mit einem kleinen Kind, sondern auch mit einem kleinen Kind, er sucht seine... Blablabla.
Ist aber gut.
Ist sehr gut. Ist sehr gut.
Das ist das Problem, ne? Es gibt so viele gute Sachen. Ne? Wenn ich Kohle hätte, würde ich mir das
anschauen. Von Carlson übrigens, wer Interesse hätte, das vielleicht sogar. Ich will jetzt endlich mal zurück, um damit mal abzuschließen, weil MCU ist ja das ewige Thema, was wir hier so... was unser Flaggschiff praktisch, was uns umtreibt. Wir schlafen damit ein, wir haben Iron Man Unterwäsche und Bettwäsche und so weiter. Und du meintest, du hast dir Thor Ragnarok die Steelbook Edition, die Steelbook Blu-ray gekauft und wolltest gerade erzählen, als ich dich natürlich wie immer unterbrochen habe. Was wolltest du erzählen?
Ach so, nee, wollte ich einfach nur sagen, dass mich das so geärgert hat, dass da halt Tag der Entscheidung draufsteht und nicht Ragnarok.
Ja. Kann man sich natürlich die amerikanische holen, wenn du eh alles im Original schaust.
Das stimmt, aber das ist nicht dieses Steelbook. Und ich weiß gar nicht, ob die code-free ist. Und das ärgert mich auch bei meinem Der Weiße Hai Steelbook.
Dass da nicht Jaws...
dass da nicht Jaws draufsteht. Ja. Ne? Also für die, ich weiß nicht, ich habe ja hier ein Der Weiße Hai-Tattoo. Also den Film mag ich halt auch.
Der Mann ist eine einzige Werbefläche. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können Manu auch... Es gibt noch eine Wade, hätten wir anzubieten. Und einen Oberarm. Also gibt es da auf jeden Fall noch Werbefläche zu vermieten. Manu, das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht tatsächlich.
Mir auch.
Alle Leute, die jetzt sagen, ey, das ist so geil, dieses Ding. Ich habe das jetzt live gesehen, würde das aber ganz gerne morgen nochmal hören und übermorgen nochmal und übermorgen nochmal auf jeweils einer anderen Plattform. Überhaupt gar kein Problem. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das Ding kommt nämlich nicht nur auf YouTube nochmal als Video online, sondern gibt es auch bei Soundcloud, bei Spotify, bei Tidal, bei schwarzekarte.de, Yappi, Studi und SchülerVZ. Okay. Aber, und zu Recht fragt der gute Bcam zum Beispiel, warum das nicht aktualisiert wurde. Ja, auch wir sind nicht gefeit vor technischen Problemen. Das wird aber durch ein, das altbekannte Team aus rumänischen Leiharbeitern demnächst gelöst. Und ich sag jetzt mal so, ohne mich ganz weit aus dem Fenster zu lehnen, kriegen wir es bis Ende der Woche hin? Ja, ne?
Ja, natürlich.
Die sind schon online, seit gestern, glaube ich.
Die sind seit gestern sogar schon online, in der richtigen Reihenfolge. Ja, es wurde gerade nochmal von der Technik gecheckt. Wahnsinn. Also wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht, Manu. Vielen, vielen Dank.
Mir auch, ich danke.
Wir haben mit Abstand nicht annähernd alles bequatscht, was wir zu bequatschen hätten. Deswegen würde ich dich sehr, sehr gerne nochmal einladen, wann immer du
Zeit und Lust hast. Ich komme sehr gerne nochmal vorbei.
Gerne nicht mehr mit leeren Händen wie heute, sondern dann auch gerne mit Speis und Trank, dass du einfach mal ein bisschen auch deine Dankbarkeit zeigst. Nein, es hat wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, das könnt ihr alles nochmal gucken, hören, genießen, vielleicht auch mal so ein paar schöne Standbilder ausschneiden. Ich warte immer noch darauf, dass ihr vielleicht eine schöne Fanpage für die Filmfabrik bastelt, wo ihr lustige Masken zum selber Ausschneiden anbietet. Oder vielleicht mal, weiß nicht, auch mal anfragt, ob wir nicht mal auf eure Geburtstagsparty von der Nichte mal auftreten und so. Alles überhaupt kein Problem. Alles gerne an uns schreiben. Die Instagram-Profile und alle wichtigen Infos zu Manu, zu Jean-Michel und auch zu unserem guten Rafa gibt es natürlich wie immer in der Infobox.
Und zu Lev.
Ich habe, wie ihr wisst, kein Instagram. Vielleicht wird sich das irgendwann ändern. Vielleicht aber auch nicht. Das weiß nur... Ich hätte jetzt fast was Falsches gesagt, aber das weiß nur die Zukunft. Vielen, vielen Dank. Schaut natürlich alle anderen Videos. Und diese Woche kommt geiles Zeug. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Also dranbleiben. Abonnieren, Glocke aktivieren. Was man noch? Liken muss man noch. Und...
Teilen.
Also schickt es Leuten, die ihr mögt. Und natürlich der Klassiker, wenn es euch nicht gefallen hat, dann schickt es Leuten, die ihr nicht mögt. Vielen, vielen Dank. Bis